SWR aktuell Kontext.
Hohe Preise, hohe Nachfrage und wenig Angebote. Das war der Immobilienmarkt in Deutschland. Oder ist es immer noch so? Viele, die ein Haus bauen oder eine Eigentumswohnung kaufen möchten, sind schier verzweifelt. Denn seitdem die Europäische Zentralbank die Zinsen in mehreren Schritten drastisch erhöht hat, kann sich kaum noch jemand eine Immobilie leisten. Aber warum ist die Lage eigentlich so? Und wie wird sich das entwickeln? Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Ausgeträumt, was läuft schief am Immobilienmarkt in Deutschland? Am Mikrofon Gerald Pinkenburg. Mal eben die Toilette im Bad reparieren lassen? Melden Sie sich mal in einem halben Jahr nochmal. Das war oft die Aussage, die man zu hören bekam, wenn man vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einen Handwerker bekommen wollte. Jeder, der nur irgendwie wusste, wie man eine Rohrzange bedient oder eine Maurerkelle hält, war über Wochen ausgebucht. Die Baubranche konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Ein Grund? Die super niedrigen Zinsen. Wer ein Hypothekendarlehen abschloss, bei dem mehr als 1% vor dem Komma stand, der hatte sehr schlecht mit der Bank verhandelt. Aber, und das war die Rechnung, die viele nicht machten, die Baukosten waren halt auch extrem hoch, wenn man dann überhaupt eine Immobilie fand. Das müsste sich doch jetzt ändern, da doch die Europäische Zentralbank, die EZB, die Zinsen von 0 auf mittlerweile 4,25% erhöht hat. Hat es sich auch, sagt Immobilienexperte Timo Wochner vom IFO-Institut in München.
In letzter Zeit, insbesondere durch die Zinswende, haben wir hier eigentlich eine gewisse Umkehr gesehen. Das bedeutet, man hat zum ersten Mal gesehen, Immobilienpreise sind stagniert oder sind sogar leicht gefallen. Und hier sieht man definitiv, dass die höheren Zinsen der Zentralbanken, die auf die Inflation reagiert haben, Wirkung gezeigt haben. Das bedeutet, die Nachfrage nach Immobilien ist gefallen. Dies hat die Preise eher reduziert. Und das wird auch schön von statistischen Daten, zum Beispiel vom Bundesamt, belegt, wo man sieht, dass auch in diesen Regionen jetzt die Immobilienpreise momentan eher stagnieren. Die große Frage ist, ob das anhalten wird.
Das wäre der berühmte Blick in die Glaskugel. Aber klar ist auch, das haben die Experten vom IFO-Institut in einer weltweiten Studie herausgefunden, die Immobilienpreise werden noch für lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben.
Tendenziell zeigen unsere Ergebnisse, dass weltweit die Experten erwarten, dass die Immobilienpreise steigen. Allerdings gibt es durchaus große Heterogenitäten zwischen den Weltregionen und auch zwischen den verschiedenen Ländern. Das bedeutet, es lohnt sich dort ganz genau hinzuschauen. Die Experten in diesen Ländern haben uns auch ganz verschiedene Gründe gegeben, warum sie erwarten, dass die Immobilienpreise steigen. Also auch da gilt es genau hinzuschauen, quasi welche Regularien gibt es von politischer Seite oder welche dahinterliegenden Prozesse sorgen denn dafür, dass die Immobilienpreise steigen. Je nachdem könnte es zu ganz unterschiedlichen Bewegungen auf dem Immobilienmarkt zwischen den Weltregionen kommen.
Heißt, dass zum Beispiel in einigen afrikanischen Ländern, ja, selbst dort, die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden auch hoch ist, aber das Angebot ist da. In Deutschland, so die Studie des IFO-Instituts, ist die Nachfrage ebenfalls hoch, aber auch das Angebot knapp. Das macht den Markt in Deutschland so besonders. Besonders schlecht für all diejenigen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchten. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich diejenigen, die ein Haus verkaufen möchten, so viel wie möglich dafür bekommen möchten. Bis Ende vorletzten Jahres ließen sich für Immobilien zum Teil astronomische Preise erzielen. Gute Häuser in guten Lagen waren schneller weg, als man gucken konnte, kamen gar nicht erst auf den Markt, sagt Markus Budde vom Immobilienkreditvermittlungsunternehmen Dr. Klein.
Wir beobachten jetzt zurzeit, gerade was die Immobilienzeiten zum Beispiel auch in den Online-Portalen anbetrifft, also im Moment, wie lange die Immobilien teilweise in den Portalen steht, schon längere Zeiten, sodass wir auch davon ausgehen, dass die Käufer selbst auf der Käuferseite im Moment eher in der beobachtenden Position sind. Das heißt, die Wartezeiten, bis tatsächlich der Entschluss kommt, ja, diese Immobilie ist tatsächlich die Immobilie, die mich interessiert, die nehme ich jetzt in den näheren Fokus, die besichtige ich jetzt auch. Also diese Zeit dauert schon länger, wie es jetzt noch vor ein oder zwei Jahren der Fall gewesen ist, wo es teilweise der Fall war, dass Immobilien über Nacht in den Portalen schon verschwunden gewesen sind oder verschwunden sind und wir teilweise die Finanzierungsanfragen hatten von diesen Kunden und teilweise die Bearbeitungszeiten der Banken gar nicht abwarten konnten.
Bis die Bank endlich das Geld freigibt. Aber werden Häuser und Eigentumswohnungen denn jetzt tatsächlich günstiger angeboten?
Also im Moment ist es, beobachten wir, dass die Kaufpreisbildung bei den Verkäufern immer noch auf der Meinung beruht, die vor ein oder zwei Jahren war. Das heißt, hier hatten wir ja ein niedrigeres Zinsniveau, also sind die Verkäufer davon ausgegangen, dass sie auch einen höheren Kaufpreis erzielen können. Oftmals beobachten wir, dass sie zurzeit noch mit höheren Kaufpreisvorstellungen die Immobilie in die Portale stellen bzw. an den Markt gehen. Man kann ja auch frei verkaufen, aber dadurch, dass die Zinsen so gestiegen sind und wir solche Zinsanstiege haben, sind die Finanzierungen so einfach natürlich nicht mehr zu platzieren. Das wiederum geht dann einher, dass der Verkäufer einen Preisnachlass geben müsste und muss, damit er die Immobilie noch verkaufen kann, weil er ansonsten keinen Käufer findet, der diese monatliche Investition auch zahlen kann in Formen der Zins- und Tilgungsrate. Also muss die Immobilie logischerweise günstiger werden und hier beobachten wir schon, dass hier teilweise Preisnachlässe von 10-15% im Moment mindestens die Regel sind.
Trotzdem, wer hat schon mal gerne eben 350, 500 oder auch mal gerne 800.000 Euro für ein Einfamilienhaus so rumliegen? Je nachdem, wo es eben steht. Wer die Abgeschiedenheit des Schwarzwaldes liebt, kann einigermaßen günstig wohnen. Dann muss man aber entweder einen extrem langen Anfahrtsweg zur Arbeit in Kauf nehmen oder einen Chef haben, der viel Homeoffice erlaubt. Ach so, überhaupt Homeoffice. Das hat seit Corona-Zeiten auch was mit den Immobilienpreisen gemacht, denn
auch das kann quasi den Effekt haben, dass es außerhalb der Stadt durchaus auch teurer werden kann. Aber durchaus ist es ein Faktor, dass man in den Städten wahrscheinlich auch langanhaltend Schwierigkeiten haben wird, in zentraler Lage etwas in annehmbaren Preisen finden zu dürfen.
Sagt Timo Wochner vom IFO-Institut. Aber kommen wir nochmal zu den Zinsen. Wie gesagt, liegt der Leitzins, also der Zinssatz, zu dem sich die Banken derzeit Geld bei der EZB leihen, bei 4,25%. Wollen Sie also etwas verdienen, müsste ein Immobilienkredit folglich teurer sein als diese 4,25%. Ist er aber nicht, sagt Markus Budde vom Immobilienkreditvermittler Dr. Klein.
Was die Bauzinsen anbetrifft, bewegen wir uns ja im Moment in einer Seitwärtsbewegung. Wir haben jetzt zwar mehrere EZB-Erhöhungen gehabt, aber das Zinsniveau bewegt sich im Moment auf dem Niveau vom März 2023. Und deshalb merken wir diese EZB-Zinserhöhungen gar nicht so stark jetzt im Moment in Bauzinsen. Wir bewegen uns in so einer Seitwärtsbewegung, wie in so einer W-Bewegung. Mal stärkere Ausschläge nach oben, mal etwas nach unten. Und von daher haben die letzten EZB-Erhöhungen den Bauzinsmarkt nicht so stark beeinflusst, dass wir jetzt nur eine stark steigende Kurve jetzt sehen.
Zwischen 3,5 und 4,5% verlangen die Banken derzeit für einen Immobilienkredit. Allerdings ist das stark abhängig davon, was man zum Beispiel als Eigenkapital mitbringt. Wer viel hat, zum Beispiel aus einer Erbschaft, bekommt den Rest günstiger. Wer ein hohes Einkommen hat, ist noch besser dran. Und wer dann noch ein gutes Rating bei der Schufa hat, also immer schön alle Rechnungen pünktlich bezahlt und nur wenige andere Kredite hat, der ist am besten dran. Und alle anderen, die nichts auf der hohen Kante haben und alles finanzieren müssen?
Also an der Kreditvergabe, was 100% oder sogar 110% Finanzierungsvolumen anbetrifft, haben die Banken in der ganzen Zeit an sich nichts verändert. Also grundsätzlich sind sie immer noch bereit, diese Finanzierungsengagements einzugehen. Es geht allerdings nicht mehr in der Käuferklientel, die noch vor 2 oder 3 Jahren ganz leicht zu bedienen war, also mit normalen oder niedrigeren Einkommen, sondern dafür muss man natürlich heutzutage schon ein gutes bzw. sehr gutes Einkommen haben. Der hauptsächliche Grund ist, weil die monatliche Rate des Kreditengagements ansonsten nicht mehr in die Haushaltsrechnung der Banken passt. Wenn das passen sollte, dann sagen die Banken ohne weiteres immer noch, okay, also dieses Engagement gehen wir mit. Natürlich machen das nicht alle Banken, aber es gibt verschiedene deutsche Banken, also große Anbieter, auch deutsche große Kreditinstitute, die sagen also 100% Finanzierungen, also den Kaufpreis exklusive Nebenkosten. Die Nebenkosten sollten hauptsächlich aus Eigenkapital bezahlt werden. Das wäre für die Banken schon mal ein sehr, sehr guter Pluspunkt, um die Finanzierung platzieren zu können. Aber dann gehen die Banken auch die 100% Finanzierung mit.
Wohlgemerkt, bei Gut- und Besserverdienern. Und noch etwas bestimme die Kreditvergabe bei den Banken immer stärker, sagt Markus Budde. Wie gut ist die Energiebilanz des Hauses?
Weil wir in dem Fall natürlich dann die Möglichkeit haben, der Bank ein Objekt anzubieten, was einen späteren, besseren, höheren Energiestandard hat, was natürlich dann den Sicherheitenwert der Bank natürlich wiederum auch verbessern würde. Als wenn man jetzt eine alte Immobilie mit einem schlechten Energiewert jetzt in das Sicherheitenportfolio der Bank denn reinlegt, oder ist es eine Immobilie, die einen tollen Energiewert nachher hat und an der auch umfangreich gearbeitet wurde und die unter Umständen umfangreich saniert oder modernisiert wurde, auf den neuesten energetischen Standard gebracht wurde, klar.
Also Dreifachverglasung, gut gedämmte Außenwände und die berühmte Wärmepumpe. Das sind Kriterien, mit denen Sie Bankberater beeindrucken können.
Manche Käufer kaufen eine Immobilie mit einem weniger guten Energiewert und dann kommen teilweise schon die Rückfragen der Banken, dass die dann sagen, ja, lieber Kaufinteressent, dein Bankberater oder dein Energieberater hat gesagt oder hat dir empfohlen, dass zum Beispiel die Fenster gemacht werden müssen, dass die Heizung gemacht werden muss und so weiter. Das steht ja in den Energieausweisen oftmals als Empfehlung mit drin. Und dann wird der Käufer schon gefragt, ja, wie möchtest du das machen? Und hierfür müssten natürlich dann finanzielle Mittel dann auch mitfinanziert werden oder dann natürlich staatliche Förderprogramme mit in Anspruch genommen werden. Und das würde uns natürlich dann sehr helfen im Rahmen der Finanzierung, wenn es diese Förderprogramme auch geben würde.
Einige Förderprogramme für energetische Sanierung, die gibt es ja. Aber das berühmte Heizungsgesetz, das eigentlich Gebäudeenergiegesetz heißt und zu einem heftigen Krach in der Ampelkoalition geführt hat, das gibt es nach wie vor nicht. Wie das dann kommt, ist auch noch unklar. Und diese Verunsicherung lässt derzeit vor allem Investoren zögern. Die sind aber nötig, um Wohnungen für all diejenigen zu bauen, die sich keine eigene Immobilie leisten können oder wollen. Die Bundesregierung hatte ja das Problem mit der Wohnungsnot schon seit langem erkannt und will auch etwas dagegen tun. 400.000 Wohnungen sollten pro Jahr entstehen, um die Wohnungsnot zumindest zu lindern. Von dem Ziel ist die Ampelkoalition weit entfernt. Gerade mal 295.000 sind es im letzten Jahr gewesen. Das liegt auch an den hohen Kosten. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD findet das im SWR-Interview auch nicht toll, hält aber an der Zahl weiter fest.
Natürlich ist es klar, wir haben das Ziel als Bundesregierung 400.000 Wohnungen jährlich zu bauen. Man muss, glaube ich, nicht begründen, warum das notwendig ist. Viele Menschen suchen Wohnungen, die Mieten steigen. Und deswegen brauchen wir unterschiedliche Maßnahmen. Das eine ist, dass wir Bauen billiger machen müssen durch Digitalisierung, durch Standardisierung, durch den Abbau von entsprechend sehr teuren Normen. Und das andere ist aber, dass wir auch punktuell Anreize setzen, um zu investieren. Und das ist so ein Anreiz.
Und ein Anreiz könnte ja eine Idee aus dem Bundesbauministerium sein, eine höhere Abschreibung auf Anlagegüter, kurz AFA. Zur Erklärung, wer eine Immobilie besitzt und vermietet, kann von den Entstehungskosten im Moment 3% jährlich abschreiben. Das wird dann vom Finanzamt behandelt wie eine Ausgabe und mindert die Steuerlast. Bundesbauministerin Clara Geiwitz will jetzt aber einen Anreiz für Investoren schaffen und diese Abschreibung, zumindest für die ersten 3 Jahre, auf 7% erhöhen. Nehmen wir also mal an, der Neubau eines Mehrfamilienhauses kostet den Eigentümer 1 Million Euro. Dann könnte er im Moment 30.000 Euro, also 3%, als Abschreibung beim Finanzamt geltend machen. Käme Clara Geiwitz Idee mit den 7% durch, wären das satte 70.000 Euro pro Jahr. Geld, das dann aber dem Staat fehlt, denn die Steuereinnahmen sinken dadurch. Geiwitz sieht das aber pragmatisch.
Wenn nicht gebaut wird, dann haben wir natürlich das gleiche Problem, dass wir Steuereinnahmen weniger haben, weil natürlich auch auf die Bauleistung Steuern gezahlt wird. Also insofern ist auch die jetzige Situation mit den zurückgehenden Bauzahlen eine, die Christian Lindner betrübt, weil es natürlich auch bei ihm dann weniger Einnahmen gibt.
Es gibt aber noch andere Gründe, warum Investoren vor dem Bau von neuen Wohnungen zurückschrecken. Das sind zum einen die bisher ausgelastete Baubranche und vor allem die Bürokratie. Ewig lange Genehmigungsverfahren und dazu Bauvorschriften, die vielleicht gut gemeint sind, aber viele abschrecken. Die Ausrichtung des Daches, okay, die Farbe der Ziegel, aber auch die Anzahl und Art der zu pflanzenden Bäume und Sträucher. Nur 3 Beispiele aus einem Bebauungsplan. Weil abgesehen davon, dass es ewig dauert, bis es überhaupt einen solchen gibt. Hier hat aber die Ministerin eine Art Pilotprojekt ganz im Nordosten Deutschlands gestartet, das zumindest die Genehmigungsverfahren vereinfachen soll. Denn
jeden Monat, wo ich auf die Genehmigung warte, ist ein Monat mit Baukostensteigerung. Deswegen unterstützen wir das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Millionen, um diesen Bauantrag zu digitalisieren. Und Mecklenburg-Vorpommern wird dieses Programm dann den anderen Bundesländern zur Verfügung stellen, sodass wir es sehr schnell schaffen werden, dass man überall in der Bundesrepublik seinen Bauantrag digital einreichen kann. Das ist der erste Schritt. Aber er muss dann auch, und das Programm wird dahingehend weiterentwickelt, digital bearbeitet werden können, weil wir natürlich dadurch auch ganz viel Fachpersonal einsparen, was sich dann in den Bauämtern um andere und Sachen kümmern kann, sodass wir insgesamt schneller werden bei der Bearbeitung von Bauanträgen.
Was aber trotz allem bleibt, sind die hohen Bau- und Immobilienpreise. Wer hofft, dass die deutlich sinken, wird wohl vergeblich darauf warten. Was also tun? Lieber doch eine Wohnung oder ein Haus mieten? Auch hierbei kann man sich aber verkalkulieren, meint zumindest Immobilienkreditmakler Markus Budde.
Hier sind natürlich auch die Mieterhöhungen in ganz anspruchsvollen Möglichkeiten möglich. Und wenn Sie überlegen, dass ein Vermieter innerhalb von 3 Jahren bis zu 20% die Miete anpassen kann, wenn sie in der Nähe des Mietspiegels dementsprechend dann liegt, dann kann das auch mit ganz empfindlichen Einbußen monatlich einhergehen. Und wenn man auf der anderen Seite überlegt, dass man eine Finanzierung aufbauen kann, die in den nächsten 10, 15, 20 oder sogar 30 Jahre die konstante gleichbleibende Rate hat, diese Modelle gibt es ja, dann ist es natürlich hier unter Umständen ganz attraktive Überlegung zu sagen, okay, ich stelle mich hier sicher auf, gehe in die eigene Immobilie und an meiner monatlichen Rate oder meiner monatlichen Investition, da wackelt die nächsten 30 Jahre niemand mehr dran.
Hinzu kommt, dass auch die Aussichten auf Zinsen, wie wir sie vor 2 Jahren hatten, erstmal Wunschträume bleiben.
Wenn die Möglichkeit da ist, sollte man es tun. Wenn die Immobilie für den Käufer attraktiv erscheint, wenn er sieht, okay, ich bekomme hier eine Finanzierungsmöglichkeit, die für ihn und seine Familie attraktiv ist und die machbar ist und die er sich leisten kann, dann sollte er es tun. Genauso haben vor 2 oder 3 Jahren die Familien teilweise gesagt, sollten wir noch abwarten, kommen wir von 1% vielleicht auf 0,5%. Also diese abwartende oder diesen abwartenden Teil auf der Käuferseite, den wird es immer geben. Aber unsere grundsätzliche Empfehlung lautet, auch jetzt im Moment, wenn sich die Möglichkeit ergibt und die Immobilie attraktiv ist und das Finanzierungskonzept attraktiv aufgebaut ist und sicher aufgebaut ist, dann sollte man es auch jetzt tun, weil wir wissen natürlich alle nicht, wohin die Reise geht.
Und, so sagen es auch die Experten vom IFO-Institut, den perfekten Zeitpunkt zum Bauen oder Kaufen, den gibt's nicht.
Den perfekten Moment für einen Häuserkauf kann man sehr schwer hervorsagen. Und auch das können wir mit unseren Daten nicht 100% beurteilen. Was wir allerdings sehen, ist, dass momentan eben die Preise zum ersten Mal seit langer Zeit zurückgegangen sind. Man muss aber hier sehr stark differenzieren. Das bedeutet ja, die Preise sind zurückgegangen. Gleichzeitig sind aber auch die Baupreise gestiegen, die Finanzierung der Eigenheime wird höher durch die höher gestiegenen Zinsen. Das bedeutet, es gibt quasi auch einen Effekt, der dagegen wirkt.
Das war der SWR Aktuell Kontext. Ausgeträumt, was läuft schief am Immobilienmarkt Deutschland? Am Mikrofon Gerald Pinkenburg.